Herr Kiel, Sie sind LSBTI-Landeskoordinierender für Sachsen-Anhalt Süd beim BBZ Lebensart, dem Begegnungs- und Beratungszentrum Lebensart e.V. in Halle. Und die diesjährige Pride Week ist ja gerade im Laufen und der CSD in Halle stehen an und werden vom BBZ Lebensart und der AIDS-Hilfe Halle organisiert. Und ja, wir wollen jetzt so über das Programm und die politischen Forderungen des CSD Halle sprechen.
Ja.
Einige Veranstaltungen haben jetzt ja schon stattgefunden. Was erwartet denn so die Interessierten in der kommenden Woche?
Ja, wir haben tatsächlich in diesen beiden Pride Weeks, die seit dem 3. September laufen und noch bis zum 19. September gehen, ein ganz buntes, vielfältiges Programm auf die Beine gestellt mit ganz vielen Kooperationspartnerinnen und Partnern. Und da finden Lesungen statt, da finden Partys statt, da finden Kreidemalaktionen statt oder wie gestern bei uns im kleineren Rahmen ein CSD-Plakat-Gestaltungsworkshop. Und kann da eigentlich keine dieser Veranstaltungen besonders herausheben. Und wenn ich es doch machen müsste, bestimmte Themenveranstaltungen herausstellen, dann ist es tatsächlich zu den Themenfeldern, wo wir mal über unseren Tellerrand hinausblicken. Das heißt über Deutschland hinaus, wie die Situation in Ländern ist, die gar nicht weit weg sind von uns. Wo es zwar keine Strafe gibt, also keine Strafe im Sinne von Homosexualität zum Beispiel, aber wo die gesellschaftliche Situation von LSBTI-Menschen sehr prekär ist, auch in Europa. Und es da sogar Rückschritte gibt und dass wir also sehen, dass Toleranz und Akzeptanz keine Selbstläufer sind. Und da verweise ich zum Beispiel auf die Veranstaltung, die unsere Jugendgruppe und der Queerclub morgen macht um 18 Uhr im Puschkino. Auch die Grünen machen dazu eine Veranstaltung. Und beide Veranstaltungen fokussieren sich tatsächlich auf Polen und Russland, auf die Situation dort.
Ja, Sie sprechen damit auch schon das Motto der Pride Week an, nämlich grenzenlose Solidarität, unsere Stimmen gegen Diskriminierung. Und es liegt eben, wie Sie gerade schon dargelegt haben, so ein Fokus auf europäischen Ländern, in denen es für LGBTQIA+ eben zunehmend gefährlicher wird. Sie haben jetzt gesagt, dass es da so Informationsveranstaltungen gibt. Was wird denn da vielleicht auch in der Pride Week für eine Unterstützung für die Menschen in diesen Ländern auch gegeben?
Also wir haben ja eine dieser Forderungen lautet, dass wir dieses Inklusionskonzept, das ist ein Bundesinklusionskonzept, dass wir das versuchen auf kommunaler und Landesebene auch mit Leben zu füllen. Und tatsächlich, wir haben noch keine große Idee, wie wir das auf der Bühne machen, wobei es da auch ein sehr gutes Angebot bei Queer am Holzplatz geben wird, aber vor allem im Rahmen von Veranstaltungen, wo wir uns einfach mal mit der Lebenssituation beschäftigen. Und bei diesen Veranstaltungen, wir beraten, wie können wir Menschen konkret dort vor Ort unterstützen. Ja. Wir haben so ein bisschen das Problem bei der Stadthalle, wir haben keine Partnerstadt in Polen, ja, und auch nicht in Ungarn. So. Und es gibt queere Aktivistinnen in verschiedenen Orten von Polen, selbst in Orten, die LSBTI-frei erklärt worden sind. Das heißt, soll diese Vielfalt von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt soll unsichtbar gemacht werden. Es soll findet eine Abwertung statt, auch eine Entrechtung wieder, bis hin zu also verächtlich machen auch von Vielfalt, was es ja auch bei Deutschland, in Deutschland auch gibt, von gerade von AfD-Politikerinnen. Dass wir gemeinsam auf diesen Veranstaltungen beraten, was wir dagegen tun können. Wie wir vor allen Dingen konkret Menschen vor Ort empowern, unterstützen und Solidarität üben können. Ganz konkret auch, das soll besprochen werden. Und dass wir bei diesem Fest hier am Holzplatz, was ja im Sonnabend stattfindet, mit den beiden Künstlerinnen MKSM und Leopold, die werden eine Hymne gegen Queerfeindlichkeit in Polen singen. Und das ist also quasi die Pride-Hymne in diesem Jahr. Die sind also am vielen CSD schon aufgetreten mit dieser Hymne gegen Queerfeindlichkeit in Polen. Und die wird bei uns um 17.50 Uhr am Sonnabend auch aufgeführt in Halle.
Und jetzt haben Sie gerade schon die Veranstaltung Queer am Holzplatz angesprochen, die ja da eben am Samstag stattfindet. Da wird es auch eine politische Diskussionsrunde geben. Da werden die Bundestagsabgeordneten Marco Tullner von der CDU, Dr. Karamba Diaby von der SPD und Dr. Petra Sitte von der Linken anwesend sein und von der FDP dann noch Jana Mark und von den Grünen Dr. Ines Brock. Und da wäre jetzt so meine Frage, was wird denn da diskutiert?
Erstmal muss ich personelle Veränderungen ankündigen. Also der Marco Tullner ist also kein Bundestagsabgeordneter, sondern bisheriger Bildungsminister noch. Das ist auch spannend eigentlich, dass wir einen Landtagsabgeordneten haben, der gleichzeitig noch Bildungsminister ist. Und von den Grünen wird nicht Doktorin Ines Brock auftreten, sondern der Stadtvorsitzende Niklas Peine. Und wir wollen tatsächlich möglichst viele CSD-Forderungen gemeinsam, das sind ja 14 Forderungen, die wir aufgestellt haben auf unserem Plenum, gemeinsam mit der Politik diskutieren über Umsetzungsmöglichkeiten. Erstmal, wie verhalten sich die Politikerinnen und die Parteien auch zu diesen Forderungen? Und dann, wie und was lässt sich in den nächsten Monaten und Jahren auch umsetzen? Und dass wir auch Allianzen bilden, so sagen, wir haben ja inzwischen auch die verschiedensten Parteien, also bei der CDU ist es immer so ungewiss, wie sie sich verhalten auch, aber die Parteien SPD, Die Linke, Bündnis 90, Die Grünen und FDP schließen sich den allermeisten Forderungen an.
Jetzt ist ja da die Frage, inwiefern das auch eine Wahlkampfveranstaltung ist. Also die Bundestagswahl steht bevor und die Parteiprogramme unterscheiden sich ja dann doch, was LGBTQIA+-Rechte und Gleichstellungspolitik angeht. Deswegen frage ich mich da so, inwiefern das auch für manche PolitikerInnen auch eine Bühne bietet für eine Wahlkampfveranstaltung, um queere WählerInnen zu bekommen.
Ja, da machen wir auch keinen Hehl draus. Es ist halt 14 Tage vor der Bundestagswahl und da sollen die verschiedenen Parteien auch die Gelegenheit bekommen, ihre Ansätze und auch darzulegen, was haben sie bisher gemacht in den letzten Jahren, was haben sie in ihrem Wahlprogramm stehen und wie verhalten sich vor allem zu unseren 14 CSD-Forderungen. Und da wollen wir schon ein Podium bieten. Wir haben aber bewusst Parteien nicht eingeladen, die eben wieder eine einfältige Gesellschaft haben wollen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aber alle anderen, die eine Chance haben, in den Bundestag einzuziehen, die haben wir also eingeladen auch, genau.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon angesprochen, dass Sie da eben die Forderungen diskutieren wollen. Können Sie da noch mehr dazu sagen?
Also wenn man sich die 14 Forderungen mal ansieht, da kann ich eigentlich auch kaum eine herausheben, die uns besonders wichtig ist. Zwar hier nach Reihenfolge von 1 bis 14. Also beginnt die Forderung mit einem Sachverhalt, was schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich offen ist. Menschen müssen wissen, dass nicht heterosexuelle Menschen die einzigste Verfolgten und Opfergruppe des Faschismus ist, die nicht durch das Grundgesetz explizit beschützt ist. Also es gibt im Grundgesetz bislang keinen Passus, der die sexuelle Identität explizit schützt, dass es keine Diskriminierung und Benachteiligung geben soll. Und auf Landesebene haben wir das im letzten Jahr hinbekommen, dass der Landtag mit breiter Mehrheit beschlossen wird, dass die sexuelle Identität mit in die Landesverfassung aufgenommen wird. Auf Bundesebene steht das noch offen. Und an zweiter Stelle steht auch eine Forderung, die sehr fremdbestimmt ist für transgeschlechtliche Menschen, auch für nicht-binäre Menschen, nämlich die Abschaffung des alten transsexuellen Gesetzes. Mhm. Nach der transgeschlechtliche und nicht-binäre Menschen verwiesen werden auf ein Gesetz, sie müssen zum Amtsgericht gehen, das ist in Sachsen-Anhalt nur in Halle oder Magdeburg möglich, das ist ein Gerichtsverfahren, sie müssen zusätzlich zwei Gutachten erbringen und dieses Verfahren auch selbst bezahlen. Wir reden von Kosten von 1.500 bis 2.000 Euro und wir erleben das in meiner Beratungspraxis, in unserer Beratungspraxis immer wieder, dass gerade diese Hürde der Geschlechtsangleichung zu fremdbestimmt zu hoch ist. Und wir sagen, dieses alte transsexuelle Gesetz soll fallen und durch eine möglichst selbstbestimmte Regelung des Vornamens- und Personenstandseintrages, also die Änderung, erfolgen.
Jetzt sprechen wir ja schon auch über die Forderungen des CSD-Plenums. Ja. Jetzt gibt es auch noch einen Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde. Es gibt nämlich auch die Forderung, LGBTQIA+-Geflüchtete besser zu unterstützen. Mhm. Ich meine, das ist jetzt eine Forderung, aber was werden da so konkret auch für Maßnahmen erdacht?
Ja. Das ist so eine Aufgabe, die das BBZ Lebensart als das queere Zentrum von Halle sich quasi auch als vorgenommen hat. Das Problem ist, dass wir von der Stadt Halle mit diesen 17.500 Euro für Sachmittel und für Personal sehr schlecht ausgestattet sind. Wir haben auch andere Zielgruppen noch, die von uns erwarten, dass wir uns mehr kümmern, mehr Angebote vorhalten. Ich denke an queere Jugendliche, Angebote auch für Transjugendliche, wo es ja jetzt eine extra Jugendgruppe gibt. Aber das muss halt auch alles angeleitet, koordiniert werden, die Öffentlichkeitsarbeit. Und da haben wir einfach zu wenig Unterstützung von der Stadt Halle konkret, um diese Angebote vorzuhalten. Ich denke auch an LSBTI, an queere Seniorinnen. Da haben wir auch eine Veranstaltung im Rahmen der Pride Weeks, die ich selbst betreue. Und dann LSBTI-Geflüchtete. Und da haben wir gesagt, uns ist das Thema so wichtig, dass wir, dass meine Kollegin sich da auch geschult hat. Sie war Akademie Waldschlösschen, hat sich da nochmal fit gemacht. Und wir werden tatsächlich im Oktober ein Angebot für LSBTI-Geflüchtete starten, ganz konkret. Da haben wir einen Fokus darauf gelegt. Wir wünschen uns aber, dass für nicht nur für queere Geflüchtete, sondern auch für queere Jugendliche, für queere Senioren, das schaffen wir alles gar nicht, weil dazu fördert uns der Staat einfach zu wenig und das braucht halt auch hauptamtliche Unterstützung, Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und das lässt sich nicht alles im Ehrenamt machen.
Und da wären wir ja wieder bei einer politischen, also bei einer breiteren politischen Forderung, die eben auch sagt, okay, wir fordern jetzt nicht nur eine Anerkennung oder Vielfalt als Programm, sondern eben ganz konkret monetäre Unterstützung.
Genau, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten auch.
Genau.
Und Finanzen auch, ja.
Und jetzt haben Sie ja auch gerade schon LGBTQIA+ im Alter und in der Altenpflege angesprochen.
Ja.
Da würde ich noch gerne was dazu erfahren, weil ich persönlich kann mir da jetzt gerade gar nicht so viel drunter vorstellen.
Ja.
Was ist denn da momentan das Angebot oder wie sieht es momentan für queere alte Menschen aus, die jetzt auch im Altersheim leben?
Ja, wir haben tatsächlich da interessante Entwicklungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir hatten ja früher das Damoklesschwert, Paragraph 175 oder wie die Nazis mit queeren Menschen umgegangen sind. Also Stichwort Verfolgung und Ermordung auch. Und jetzt haben wir eine Situation inzwischen, im Gegensatz zu vor 20 Jahren, jetzt kommen langsam queere Menschen in das Alter, ich sage mal so 70, 80 Jahre, die offener und selbstbewusster mit ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität umgehen als Menschen, die als queere Menschen, die heute 90 Jahre alt sind. Wir haben da auch Beispiele, die wir bei der Fachveranstaltung dort auch vermitteln. Und die wollen tatsächlich ihre Lebensweisen, ihr Leben einfach, ihre Biografie in der alten Hilfe und Altenpflege berücksichtigt wissen auch. Und also das Bild zum Beispiel ihrer ehemaligen Partnerin, wenn also der Partner oder Partnerin vielleicht verstorben ist, das Bild aufhängen und das entsprechend auch in der Biografiearbeit gewürdigt wissen und dass sie das thematisieren dürfen und wollen auch. Da ist wirklich jetzt ein Prozess und das ist inzwischen in den Rahmenrichtlinien der alten Pflegeausbildung inzwischen schon angekommen. Da gibt es ausführliche Kapitel und wir wollen bei dieser Fachveranstaltung das einfach beleuchten, thematisieren und mit einem entsprechenden Bildungsangebot für die Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Pflege in Sachsen-Anhalt untermauern. Denn wir wollen also ein Bildungsangebot bei dieser Veranstaltung vorstellen, was wir entwickelt haben.